Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Heute sprechen wir über Abbey Road, das berühmte Album der Beatles.
Ich stand mal so 2 Jahre davor vor dem Abbey Road Studio als 19-jähriger Fan und wartete auf die Band. Du sagtest gerade Something. Mhm. Es war der absolute Durchbruch von George Harrison als großer Popschreiber. Ich meine, Something und Here Comes the Sun sind 2 der besten Songs auf dem Album.
Das ging offenbar, also ich dachte, die reden kein Wort mehr
miteinander. Die waren nicht total zerstritten, nein, das kann man wirklich nicht sagen.
Ich erinnere mich wirklich daran, dass es eine große Sache war für uns Kinder, dass Octopus's Garden auf Deutsch, also Kermit singt unter Wasser.
Echt?
Das ist ein Beatles-Song im Fernsehen bei der Sesamstraße. Also weißt du sozusagen diese Verbindung?
Was man auch nochmal erwähnen sollte, ist, dass Abbey Road ein extremer Fortschritt in der Klangqualität war. Das lag daran, dass zum ersten Mal wurde ein 8-Spur-Pult benutzt. Ich bin ganz sicher, dass diese Musik auch in 100 Jahren noch Bestand hat. Da bin ich ganz sicher.
Der berühmteste Zebrastreifen der Welt ist der in der Abbey Road in London und über diesen Zebrastreifen gehen die 4 Beatles im Jahr 1969 für ihr letztes Album, Abbey Road. Darüber wollen wir heute reden bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin Kulturredakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Und Peter ist auch da. Peter Urban, Musikredakteur und Experte für Popmusikgeschichte, Moderator und Begleiter des Popgeschehens seit vielen Jahren. Hi, Peter.
Hi, Oke.
Peter, ich wollte dich fragen, weil du es weißt und ich nicht, die Abbey Road, ist das eigentlich eine große oder ist das eine kleine Straße? Ich weiß das einfach gar nicht.
Ach, das ist so eine mittlere Straße, aber eine Durchgangsstraße mit relativ viel Verkehr.
Und deswegen braucht man einen Zebrastreifen.
Was du mal machen kannst, ist, du gehst auf abbeyroad.com. Und dann siehst du eine Webcam, die Tag und Nacht diese Kreuzung, diesen Fußgängerüberweg, diesen Zebrastreifen im Bild hat. Und du siehst, wie viele Autos da anhalten müssen, weil irgendwelche Touristen, aber auch sehr viele junge Teenager da stehen und Selfies und Bilder machen. Also es ist so komisch.
Und über den Zebrastreifen schreiten sozusagen.
Ja, die wollen darüber, die wollen das nachstellen und die Autos müssen immer bremsen, weil das ist eine normale Durchgangsstraße. Und es ist saukomisch. Ich habe das kürzlich erst entdeckt. Abbeyroad.com. Großartig.
Ja, das mache ich mal.
Ungefähr 20, 30 Meter neben dem Abbey Road Studio.
Genau, wir wollen reden bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban über Abbey Road, das Album der Beatles, das nicht als letztes erschienen ist, aber als letztes aufgenommen wurde. Natürlich als Schlusspunkt einer großartigen ja, Bandgeschichte. Ich sag nochmal kurz, jeder kennt das natürlich, dieses Cover, wo die 4 Beatles quasi im Gleichschritt drüber marschieren, alle hintereinander weg, wie so ein Gänsemarsch. Auf dem Weg eigentlich ins Studio oder weg vom Studio?
Beides. Also sie haben eigentlich gedacht, ja, das Cover, das war Pauls Idee, einfach so einen Weg über den Zebrastreifen, da haben sie einen Fotografen angerufen und innerhalb von einer halben Stunde war das Ding gegessen. Sie sind zweimal rübergegangen, einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Einmal hat Paul Sandalen angehabt, das andere Mal ist er barfuß rüber, das ist dann auf dem Cover. Und er hat auf dem Cover sogar eine Zigarette in der Hand.
Ja, ich weiß, und in der rechten, man denkt, ja. Deswegen kam ja dieses Gerücht, ja. Oder wurde ja so bestätigt, dass er es gar nicht ist, weil er links, jeder weiß, Paul McCartney ist Linkshänder, aber
ja, in der rechten Hand. Und später auf anderen Abbildungen wurde die Zigarette dann weg. Retuschiert, weil es dann doch nicht so gut sei.
Nicht so gut.
Ja, aber jedenfalls war das die Idee, schnell gemachtes Cover, aber man wollte, glaube ich, nicht so viel Zeit dafür aufwenden, aber es war das letzte Album in der Tat und zwar nach den sehr unbefriedigenden Aufnahmen für Let It Be, die im Januar begonnen hatten für einen Dokumentarfilm und diese Zusammenarbeit mit dem Filmteam klappte nicht so, es gab ein paar Spannungen in der Band, auch über die Stücke, die da aufgeführt werden sollten, dann gab es diesen legendären Auftritt auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Savile Street und Savile Row, meine ich. Und da raus gibt es ja diese Single Get Back. Das alles war erschienen. Das war auch ein erfolgreicher Song gewesen. Dann gab es eine Aufnahme von John und Paul zusammen, The Ballad of John and Yoko. Das haben die beiden alleine aufgenommen. Und da wurde die Geschichte von John und Yoko erzählt. Das war auch ein Nummer-1-Hit. Und dann hatte man sich gesagt, lass uns doch nochmal ein Album aufnehmen, ein gemeinsames Album und zwar auch mit George Martin als Produzent und Berater. Mhm. Denn der war bei den Let It Be Sessions gar nicht richtig dabei gewesen. Das war in anderen Studios aufgenommen worden. Das war nicht mit seinem Einfluss aufgenommen worden. Und da waren die vier wohl der Meinung, ey, wir müssen da nochmal was richtig machen wieder und haben sich entschlossen, ab Juli das aufzunehmen.
Und bevor wir weiter über die Musik von Abbey Road sprechen, hören wir mal ein bisschen. Es ist ja ein wirklich reiches Album mit sehr vielen bekannten Songs. Wir starten mal mit einem ersten Eindruck. Wir sprechen heute über Abbey Road, das legendäre Album der Beatles, bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir gehen also nochmal zurück ins Jahr 1969 zu dem, was vor den Aufnahmen geschah.
Paul McCartney hatte Linda Eastman kennengelernt, die amerikanische Fotografin, und eben John Yoko. Und die waren dann so weit, dass sie also auch diese Beziehung zu Ehen machten. Also im August heirateten beide dann.
Mhm. Beide übrigens ja Künstlerinnen, ne?
Also ja, muss man beide ja Künstlerinnen. Ja. Und im August heirateten sie, während sie gleichzeitig auch dieses Album aufnahmen. Dazu kam noch, dass Lennon mit Yoko einen Unfall hatte in Schottland. Das hat die Arbeit ein bisschen aufgehalten, weil sie waren auch erst im Krankenhaus. Mhm. Und,
also ein Autounfall oder was?
Autounfall, ja. Und Yoko wurde dann, weil sie auch bei Lennon musste sie dann immer dabei sein. Und da wurde ein Bett ins Studio gestellt. Und da konnte Yoko dann residieren und die Sachen beobachten. Aber es war gar keine schlechte Atmosphäre. Die schlechte Atmosphäre kam eher durch Business Talks, durch geschäftliche Probleme. Denn die Beatles hatten ja Apple, die ihre Firma gegründet. Und das sollte man jüngeren Zuhörern sagen. Das ist die Urfirma Apple.
Ja, das ist Apple eigentlich.
Die andere Firma Apple, die mit Computern und anderen Dingen handelt, die hat den Namen übernommen und musste dann eine Menge Geld zahlen, auch für das Symbol. Denn die Beatles Apple Firma hatte eine Golden Delicious, sagt der Deutsche, also so einen grünen Apfel, einen Golden Delicious als Bild, während dann die amerikanische Apple-Firma später diesen angebissenen Apfel nahm. Also das hat Steve Jobs sicherlich als Reverenz für die Beatles.
Man sieht das ja auch auf den Vinylplatten, sieht man ja auch die A-Seite immer mit dem Apfel und auf der anderen Seite der angeschnittene, einmal in der Mitte durchgeschnittene Apfel. Sehr schöne Idee, finde ich.
Das war also ihre Firma, und diese Firma kostete immens viel Geld. Man hatte einen Luxusladen aufgemacht in der Baker Street, das ganze Haus anmalen lassen. Man hatte ein großes Haus in der Savile Row in der Nähe der Regent Street gekauft, ein Studio da reinbauen lassen, Geschäftsräume. Mhm. Also auch bei den Beatles gab es dann, sagen wir mal, Nachdenken über, wo sollen wir das eigentlich alles finanzieren? Und dazu kam, dass die Songrechte, die Verlagsrechte des Musikverlags Northern Songs, in dem die Songs von Lennon McCartney verlegt wurden, verkauft wurden. Und zwar so, dass die Lennon McCartney nicht mehr die Mehrheit hatten in diesem Verlag, sondern dass ein amerikanischer oder ein Großkonzern, ATV, auf einmal die Rechte hatte, den Großteil der Rechte. Dazu interne Schwierigkeiten. McCartney hatte sich heimlich mehr Anteile an diesem Verlag gekauft, als Lennon hatte. Das fand John da natürlich auch nicht so großartig. Und dann gab es Gespräche über einen neuen Berater, Finanzberater Alan Klein, ein Amerikaner, den dann Ringo, John und George zum Manager machen.
Ja, ich weiß, aber mit komischen Verträgen irgendwie.
Ja, ne? Und McCartney war strikt dagegen. Also diese Dinge, die auf der Ebene waren, die haben die Band dann da eigentlich mehr oder weniger auseinandergebracht. Das war das Problem. Und das zeigt sich auch in einigen Songs. Also da gibt es natürlich dann You Never Give Me Your Money, You Only Give Me Your Funny Papers, also diese komischen Verträge.
Und ach so, das sind die Funny
Papers. Ja, das sind die Funny Papers. Und dann gibt es dann auch ganz viele Songs, wo man merkt, ey, wir wollen jetzt hier mal raus. Here Comes the Sun. Ich will mal was anderes sehen als komische Verhandlungen mit Geschäftsleuten. Das ist nicht unsere Welt, das merkt man. Und auch, sagen wir mal, deswegen der Weg ins Studio. Hey, lasst uns doch nochmal richtig schöne Musik machen und mal diesen anderen Kram vergessen. Und das ist ihnen in der Tat gelungen.
Ja, ich meine, das würde mal sofort jeder Fan oder auch hier, der irgendwie ein bisschen Lust hat auf solche Musik, würde sagen, das ist ein total großartiges, gelungenes Album, tolle Songs, die keiner vergessen hat. Also Something ist da drauf, Here Comes the Sun, Come Together, ist aber die Band in deiner Erinnerung oder von heute aus gesehen, müsstest du beides mal sagen, eigentlich noch die Band gewesen, die so den Ton angegeben hat? Oder hatten die Beatles das eigentlich abgegeben, wo es irgendwie damals 1969 längst andere Formationen gab? Die Tür war weit offen für, ich weiß nicht,
ja,
Cream
also,
beispielsweise.
Ja, es gab natürlich andere Musikstile, die also sehr, sehr beliebt geworden sind und ja auch wichtig wurden. Wie du sagst, Eric Claptons Band Cream, 69 entstand dann Led Zeppelin, R&B-Sänger wie Joe Cocker, Pink Floyd fing erst so an, 68. Das war noch nicht so richtig weit und populär. Es gab schon andere Dinge, Small Faces machten Musik, The Who machten sehr spannende Musik, die sogar eine kleine Mini-Oper, also so eine Art Medley, auch was wir auf Abbey Road von den Beatles dann hören, schon vorher mal aufgenommen hatten. Sie hatten Tommy veröffentlicht schon. Also
ja, die Rockoper in dem Sinne.
Genau, eine richtige, ne? Rockoper. Es gab also sehr, sehr ambitionierte Bands. Die Stones waren auch immer mal für ein interessantes, gutes Album. Die hatten aber andere Probleme in dem Jahr 69. Das war das Jahr, als Brian Jones aus der Band verabschiedet wurde, der dann kurz darauf starb. Das Konzert im Hyde Park, dann die Tournee in Amerika, Altamont und die Veröffentlichung ihres nächsten Albums Let It Bleed.
Ein Horrorjahr im Grunde so.
Ein Horror. Ja, aber ein musikalisch sehr interessantes Jahr, weil Let It Bleed ist sicherlich eines der besten Stones-Alben mit You Can't Always Get What You Want und so weiter. Okay. Egal, die waren auch immer noch da, aber ehrlich gesagt, ich kann das aus meiner Erinnerung so sagen, man war immer noch extrem gespannt, was machen die Beatles denn jetzt? Also es war 68 das Jahr des Weißen Albums mit großen Überraschungen, mit einer stilistischen Vielfalt, wie es keine andere Band der Welt geschafft hätte, mit einer Freiheit, die sie sich einfach genommen haben, alles zu machen, von elektronischen, von Hardrock-Songs, von kleinen Balladen, von 20er-Jahre-Songs, von großen Folk-Songs, von kleinen Folk-Songs. Es war einfach fantastisch, was da ablief und man war immer noch wieder gespannt, was kommt als nächstes. Man hörte natürlich diese Gerüchte um Let It Be, dass das mit dem Film da nicht so ganz gut lief, aber alles drang auch nicht nach außen. Insofern war man und auch ich damals immer noch extrem gespannt, was kommt als nächstes und insofern war ihre Bedeutung immer noch groß. Und es war auch da nicht klar, dass das nun das letzte Album wäre. Das war vorher ja nicht angesagt, dass es das später wurde und dass es die Band wahrscheinlich auch im Gefühl hatte. Das merkt man auch so an einem Song wie The End am Ende.
Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Das letzte Song, das letzte Album heißt The End.
Ja,
Wahnsinn.
Da kommen wir später nochmal dazu, weil das ist sehr, sehr spannend, wie der auch konzipiert ist. Und das ist schon so, dass die Band immer noch groß war. Und auf diesem Album waren so Dinge drauf. Du sagtest gerade Something. Mm. Es war der absolute Durchbruch von George Harrison als großer Popschreiber. Ich meine, Something und Here Comes the Sun sind zwei der besten Songs auf dem Album und die besten Songs, die George Harrison geschrieben hatte und hat endlich auch die Anerkennung seiner Kollegen bekommen. Das war ja sein großes Problem. Er war der Gitarrist, der schrieb ganz gute Songs. Er spielte,
kriegte immer so ein, zwei Songs auf dem Album.
Genau,
so,
spielte gut Gitarre. Er brachte sehr wichtige Einflüsse wie die Sitar, indische Musik, elektronische Musik in die Band rein. Aber er bekam nicht die Anerkennung von John und Paul, die, glaube ich, da auch ziemliche, Bösewichter waren. Ich glaube, sie haben auch ihn schnell mal ein bisschen runtergetalkt und gesagt, hier, bleib mal bei deinem Leisten. Und hier hat er einfach diese Songs gebracht.
Something in the way she moves. likes me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
Here Comes the Sun und Something vom Album Abbey Road der Beatles im Jahr 1969, geschrieben von George Harrison. Peter, warum hat George Harrison später eigentlich, sagen wir mal, diese Anerkennung, die er für diese beiden Songs ja unzweifelhaft bekommen hat, nicht halten können? Er ist ja kein dauerhaft großer Songschreiber geblieben. Warum war das eigentlich so?
Das sind natürlich seine großen Highlights auf Abbey Road, die er wahrscheinlich auch schon länger in der Pipeline hatte und immer loswerden wollte. Aber Lennon McCartney haben immer gesagt, nee, lass mal lieber. Und er ist natürlich ein toller Songschreiber. Das hat er dann auf seinem berühmten Soloalbum All Things Must Pass bewiesen. Da sind ja auch tolle Dinger drauf. Aber auf den Folgeplatten waren immer nur ein, zwei Songs, die gut waren. Mein Gott, vielleicht hatte er nicht den kreativen Output wie die beiden anderen. Das ist eben manchmal.
Wir gehen zurück zu Abbey Road. Angefangen hat das Album mit einem ganz anderen Lied, und zwar von John Lennon, auch sehr berühmt.
Together ist der erste Song, das ist ein Lennon-Song, der einen absolut super Groove hat und wo Ringo auch ein großartiges Schlagzeug spielt, der sowieso auf diesem Album Abbey Road eine Qualität entwickelt, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Ganz, ganz großartig. Und einen absoluten Nonsens-Text, Come Together. Absoluter Quark, aber es macht nichts. Bei Lennon hatte man das ja oft so. Also keine große tiefe Bedeutung, sondern immer eher ein paar Edward Lear oder Lewis Carroll-artige Wortspiele und ein paar Sounds, die einfach lustig klangen. Und dann kam aber schon Something. Also das war der zweite Song. Diese eher ruhige Ballade, schon als an Track 2. Oder dann, es gab ja früher noch A- und B-Seiten. Here Comes the Sun als erster Song auf der B-Seite. Das waren das waren Auszeichnungen. Das waren also praktisch hier.
Also damit startet das natürlich dann auch so. Damit kommt man so rein in die
genau,
Geschichte.
Genau, das war einfach das Klopfen auf die Schulter. George, du hast hier Top-Songs geschrieben und wir erkennen das an.
Ich bin nicht ganz sicher, ob es das überhaupt gegeben hat, aber man weiß ja, bei den Songs von John Lennon und Paul McCartney steht immer Lennon McCartney drauf und dann hat irgendeiner von denen das eben gesungen und dann gab es irgendwie ein Mittelteil, wo vielleicht mal zwei zusammengesungen haben. Hat immer der den Song gesungen, der ihn geschrieben hat eigentlich?
Ja, das ist so gewesen, aber es gibt dann immer Teile. Man kann generell sagen, die Liedstimme ist immer von dem, der ihn geschrieben hat, aber viele Songs sind ja dann auch mit Doppelharmonies und anderen Harmonies zusammen, aber wer die Liedstimme singt, der hat ihn auch geschrieben. Und so ist also Come Together ein Lennon-Song und deswegen I Want You ist dann auch ein Lennon-Song, aber andere sind dann eher Paul McCartney-Songs, gerade auf der zweiten Seite, ganz, ganz stark von ihm, verschiedene Songs. Aber auch so absolute Songs, die ich früher überhaupt nicht gemocht habe auf diesem Album, wie Maxwell Silverhammer. Ja, ich habe das nicht verstanden. Nachhinein denke ich, es war eher so ein Song für die Bonzo Dog Duda Band, also oder von Monty Python, die es noch nicht gab. Aber das wäre perfekt gewesen. Ne?
Stimmt, das hat was davon, dass es eben sehr eingängig
ist. Das ist eine Geschichte. Der Text ist so, das ist eine Mördergeschichte. Das ist über einen Mörder, der mit Maxwell Silverhammer eben die Leute totkloppt. Aber ich meine, das war schon ein bisschen komisch. Oder der Ringo-Song Octopus's Garden, da dachte ich auch.
Ich kann mich daran erinnern, dass er in der Sesamstraße lief.
Ja,
also in der deutschen Übersetzung.
Kinderlied. Gewesen, wie Yellow Submarine. Ja. Und so, das habe ich dann aber übersehen oder übergangen. Für mich waren die anderen Songs wichtig. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that she was dead.
To be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm.
Ich erinnere mich wirklich daran, dass es eine große Sache war für uns Kinder, dass Octopus's Garden auf Deutsch, also Kermit singt unter Wasser.
Echt?
Das, was daran uns bewegt hatte, war, ich habe große Schwestern, deswegen habe ich auch diese Zeit ein bisschen im Erbe mitbekommen, ist, das ist ein Beatles-Song im Fernsehen bei der Sesamstraße. Also weißt du sozusagen diese Verbindung.
Ja, das war schon neu.
Im Grunde ist das ja durch so eine das ist eine Welt, das sind Welten, die nicht zusammenpassen im Grunde genommen. Aber die Beatles schaffen das immer.
Aber es passte schon zusammen. Yellow Submarine war ja auch ein Kinderfilm eigentlich. Ne? Also, na, ein Kinderfilm war es nicht. Der war schon ganz schön böse. Manchmal, obwohl er ein Zeichentrickfilm war.
Gibt es auch in der Sesamstraßenfassung.
Ja, genau. Aber das ist schön. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen, weil ich mich damals in England befunden hatte. Aber in der englischen Sesamstraße kamen also Rock-Acts und Künstler schon mal vor. Das war nicht so ungewöhnlich. Und ja, das sind natürlich großartige Songs auf diesem Album. Da ist ein Song, der mir jetzt immer noch, den ich kürzlich auch im Radio wieder gespielt habe, Because. Eine Flut von großartigen Harmonien, auch ein Lennon-Song, aber hier merkt man die Unterschiede gar nicht, weil Paul und George die Harmonien so großartig singen, dass es eigentlich ein Dreiergesang ist. Und die Geschichte ist natürlich die, 69, ein paar Wochen vorher waren die Amerikaner auf dem Mond gelandet. Und Because ist ein Song, der einfach davon handelt, die Welt ist rund, wir gucken sie von oben an. Und sie ist blau und rund. Und Love is You, Love is Me ist natürlich eine Reverenz an Yoko. Die Elemente, der Mond, die Erde, der Wind, das kommt alles davor in einem wunderbaren Klang. Mhm. Also großartiger Song, der ein bisschen an die Beach Boys erinnert. Mhm. Eine der Perlen dieses
Albums. Stimmt, dieser Harmoniegesang ist, weil der auch so schwebt. Das ist in der Tat
wunderschön. Ja. Mit dem Klavinett dabei. Mhm. Eine lustige Anekdote. Ich stand mal so 2 Jahre davor vor dem Abbey Road Studio als 19-jähriger Fan und wartete auf die Band. Und die kamen dann an, John in seinem bemalten Auto, da mit den vielen psychedelischen Mustern drauf. Paul kam auch und die anderen auch. Und es war natürlich ein spannender Moment. Es waren nur so 10, 12 Leute da, die dann da vor der Tür standen. Und dann kam Mel Evans, das war ihr Roadie, ihr Roadmanager, und nahm aus seinem Auto ein Gerät. Und ich sah Hohner Klavinett, das ich kannte ich. Sagte, hey, you got a Hohner. Ja, sagte, yeah, it's a great instrument. Also das Klavinett, das schon damals...
Das tauchte dann nachher an der Musik auf.
Ja, das in der Beatles-Musik immer wieder mal auftauchte. Später natürlich prominent von Stevie Wonder gemacht in seinen großen Aufnahmen. Aber hier eben auch Harpsichord. Bei Klavinett und Harpsichord konnte man nämlich, obwohl ich denke, sie haben hier ein echtes Cembalo genommen. Also da haben sie sicherlich, da hat George Martin drauf geachtet, die haben nicht, beim Klavinett konnte man nämlich Cembalo-Einstellungen auch machen.
Nee, das ist bestimmt echt, weil der hat klassischen Touch immer mitgebracht. Genau. Und auch dieses große Wissen, was sie sich ja auch schon übernommen hatten, weil die waren sie ja auch ganz groß drin. Aber ich finde, bemerkenswert ist an Abbey Road natürlich diese Fülle von Songs, die sich auch immer wieder lohnen zu entdecken. Bemerkenswert ist aber auch diese zweite Seite, also der letzte Teil, der große Teil der zweiten Seite, wo ja quasi nicht collagenartig, sondern als Collage eine Songidee in die nächste übergeht. Da könnte man aber auch sagen, naja, bisschen Resteverwertung, oder? Ist das irgendwie?
Nee, das ist eben, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Zwar waren diese beiden Songs von Lennon hier, Polythene Pam und Mean Mr. Mustard, waren schon mal aufgetaucht bei den Demos für das Weiße Album. Also da hatte der Lennon die schon vorgestellt, aber nicht ausgeführt, nicht fertig geschrieben. Und vielleicht waren sie auch nicht weiter geschrieben worden, aber sie passten perfekt in dieses Medley, das Paul McCartneys Idee war. Das steht ganz deutlich darüber. Und Lennon war gar nicht so überzeugt davon. Aber Paul McCartney sagte, wir lasst uns mit George Martin das zusammenfügen. I only give you my situation and in the middle of investigation I break down. Out of college, money spent, see no future, pay no rent, all the money's gone, nowhere to go. Any jobber got the sack, Monday morning, turning back, yellow lorry slow. Und es war so, dass das gar nicht zusammen geschnitten wurde. Oft es wurde zusammen gespielt. Also Mean Mr. Mustard hört auf und dann She Came In Through The Bathroom Window. Das ist nicht zusammen geschnitten worden, sondern das wurde so gespielt. Also so eingeübt. Und das ist ja insgesamt über 16 Minuten lang, ganz, dieses Medley. Und geht von einer, es ist wie eine Suite, von einer Stimmung in die nächste. Beginnt mit You Never Give Me My Money, und der Song alleine ist ja schon ein Medley. Ist ja schon ein Medley aus verschiedenen Einflüssen und Rhythmuswechseln und auch verschiedenen Stimmungen. Einmal die Business Talks, die genervt haben, dann wieder ein Kinderreim, der dazwischen kommt. All the children go to heaven. Also das Spielerische kommt dann da rein, so nach dem Motto, lass uns doch endlich mal diese blöden Talks vergessen. Die sind ja sowieso eigentlich nur wie kleine Kinder, wie man sich da streitet. Okay. Und das kommt alles da rein. Und ich finde, das ist ein ganz großartiges Werk, auch ein bewusstes Werk, wo Paul McCartney vielleicht dachte, wir wollen hier nochmal was Monumentales machen. War Sgt. Pepper ja auch schon so eine Art Konzept-Medley. Mhm. Beim Weißen Album war es wieder komplett auseinandergegangen. Das war, jeder konnte seine Songs mitbringen, die wurden aufgenommen und es wurde auf einem Doppelalbum dann veröffentlicht.
Auch genug Platz für alle wahrscheinlich.
Es war so, Platz für alle. Ja. Hier war ein richtiges Konzept dahinter und das, finde ich, ist extrem gelungen.
War das erfolgreich, das Album damals? War das lange in den Charts? Hat das lange Leute beschäftigt?
Extrem. Also die Leute waren wie bei jedem Beatles-Album gespannt, aber die Kritiken dieses Albums, weil da kamen so Sachen wie Resteverwertung, kamen echt in den Kritiken vor. Was sollte das bitte, dieses Medley? Und was
hätte ich mir das ausgedacht.
Ne? Da gab es große Zweifel und eher auch gemischte Kritiken. Aber dann 18 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts, es war überaus erfolgreich, in Amerika genauso. Es war ein grandioser Erfolg und mit Something als erster Single, was also auch eine Adelsauszeichnung für George Harrison war, der eigentlich keine Singles vorher hatte. Das war toll. Nicht Lennon McCartney, sondern George Harrison hatten das geschrieben.
Und das ist ja ein Song, der auch später von diversen 100 Künstlern aufgenommen wurde. Zum Beispiel Frank Sinatra hat das auch aufgenommen. Ne?
Er hat gesagt, das ist einer der schönsten Liebessongs, die er je gehört hat. Also er hat das gesungen. Also das ist zigmal, hunderte Male gecovert worden, ist ein grandioser Song. Und das ist auch bei Here Comes the Sun, auch das Schöne sind diese Rhythmuswechsel, die dann da kommen. Da kommen da Triolen rein auf einmal. Es ist musikalisch echt extrem anspruchsvoll, was da gemacht worden ist. Und hier spürt man einen Einfluss auch. George Harrison hat erzählt, dass er so genervt war von diesen Business Talks, dass er rausgefahren ist zu Eric Clapton in sein Haus in Surrey. Mhm. Und dann haben die zusammen gespielt, draußen im Garten. Und da kam Here Comes the Sun zustande. Und dieser Gitarrenakkordruntergang, da ist ein Abfallen der Harmonien. Das ist typisch Clapton. Das ist, was er später in diversen Songs in seinen Soloalben auch so gemacht hat. Also entweder hat Harrison Clapton beeinflusst oder umgekehrt. Jedenfalls, das ist zusammen entstanden. Aber die Gitarren selbst hat Harrison hier gespielt. Aber auf einen Song will ich unbedingt noch eingehen.
Ja, unbedingt.
I Want You, She's So Heavy. Mhm. Da war ich erst am Anfang, wie alt war ich, als ich das hörte? Naja, gerade 21. Mhm. Ich lebte in England. Es war Teil meines Studiums. Ich war Lehrer an einer Schule und ich hatte keinen Plattenspieler in meinem
gemieteten
Zimmer. Ja, ich wohnte bei einer Familie und hatte keinen Plattenspieler. Dann habe ich gefragt, kann ich euren Plattenspieler benutzen? Dann durfte ich das Album, das ich mir gekauft hatte, da anhören. Aber auch nicht so laut. Also dann bin ich in die Schule gegangen, da waren Plattenspieler und habe mir es dann damit angehört. Und dieses Stück I Want You, She's So Heavy ist wirklich heavy. Ich meine, ich hatte Cream gesehen und alle diese Bands, Pink Floyd, aber das war wirklich schon beide ein anderes Level. Diese Stimme von Lennon, die absolut schneidend, I Want You, in so einer Art Blues-Stimmung, die dann auf einmal im Mittelteil in so einem jazzigen Teil übergeht, wo der Rhythmus komplett wechselt. Über in eine Spirale, eine Melodie, die sich spiralartig immer höher schraubt und dann wieder von unten anfängt. Und das geht endlos weiter. Der Song ist über 7 Minuten lang. Was ja auch.
Wow. Das ist nicht das letzte Lied auf der ersten
Seite. Auf der ersten Seite, genau.
Also quasi, es fadet auch nur aus.
Nee, es fadet nicht aus. Das ist nämlich auch noch was. Ja. Hier auf diesem Album ist zum ersten Mal der Moog Synthesizer wirklich sinnvoll eingesetzt worden. Auf Platten davor war er mal so als Gimmick benutzt worden von anderen Leuten. Mhm, aber hier haben die Beatles den Moog, den George Harrison sich gekauft hatte, so eingesetzt, dass er musikalisch stimmte. Zusammen mit Bläserarrangements. Mal spielte er eine Phrase, mal machte er eine Stimmung. Und hier in I Want You machte er Wind, machte er so Art Sturm. Und am Ende, dann geht die Spirale immer weiter. Und dann hat Lennon gesagt, nee, wir machen keinen Fadeout, das wäre das Normale gewesen, wir brechen das einfach ab. Wuch! Und ey, das waren auch so Dinge, die waren absolut ungewöhnlich. Das hat also niemand vorher gemacht, solche Dinge. Und das ist einfach diese Innovität von Beatles, die einfach auch zusammen mit dem Zusammenspiel von George Martin, der wunderbare Arrangements für sie geschrieben hat, einzigartig waren. Und es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, es gibt viele Versionen von I Want You. Es wurde 32 Mal aufgenommen, bis es die Aufnahme
von den Beatles,
bis es dann stimmte im Studio. 32 Mal. Und dann haben sie zum Beispiel Billy Preston drauf spielen lassen bei einer Version. Der hat dann ein tolles Orgelsolo gespielt, so nach der amerikanischen R&B und Soul-Tradition. Mhm. Aber das haben sie nicht genommen. Obwohl der brillant gespielt hat, weil einfach es den Charakter des Songs komplett verändert hätte. Es
wäre dann wird ja eben, sehr roh immer noch.
Wenn ja, man es, genau, es wäre dann nicht so einzigartig gewesen. Und ich meine, wie klug die waren. Also dass sie nicht da mal dieses wunderbare Orgelsolo genommen haben, sondern einfach es so gelassen haben. Nur die Phrase und dann dieser Synthesizer dazu und dann bricht das ab. Also ein absoluter, ein zeitloser Song. Dadurch wird es auch zeitloser und nicht von stilistischen Kategorien abhängig, die zeitabhängig sind, weißt du, sondern es einfach zeitlos und hat eine unfassbare Wirkung. Auch eine Hardrock-Nummer eigentlich. Es nimmt vieles voraus, was später im Heavy Metal und Hardrock durchgeführt worden ist.
Wenn du überlegst, also du hast jetzt natürlich diese unbändige, die quasi auch ungebrochene Kreativität der Beatles nach wie vor, ist ja absolut sagenhaft und erstaunlich. War das eigentlich eine gute Band, die zusammengespielt hat? Du hast gesagt, dass der zweite Teil zum Teil dann eben auch mit diesen schnellen Übergängen oder diesen Übergängen zumindest live eingespielt wurde, waren die zusammen noch eine gute Band? Ich meine, die sind ewig nicht zusammen aufgetreten, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, aber man dachte früher immer, ach, ob die dann so gut sind, machen das nicht vielleicht Session-Musiker. Aber durch die Veröffentlichung in den letzten Jahren von Live-Alben, zum Beispiel Live in Hollywood, wurde jetzt so remastered, dass man die Instrumente richtig hören kann und nicht nur das Geschrei der Leute.
Ja.
Und da merkt man, verdammt nochmal, können die gut spielen. Wie gut sind die eigentlich? Man hat die ja live früher, ich habe sie 66 gesehen, gar nicht hören können, weil das Gekreische war riesig und die Lautsprecherboxen waren früher so klein, dass man, also der Sound war überhaupt nicht gut. Aber wenn man gehört hat, was die wirklich gespielt haben, dann war das großartig. Und auch im Studio gibt es jetzt ganz viele Outtakes auf den letzten Veröffentlichungen zu hören, wo man merkt, hey, auch ohne Gesang, wie spielen die das? Die spielen das ganz fantastisch. McCartney war ein großartiger Bassist, der auch eben, weil er ein Musiker, ein Komponist ist, Bassphrasen gespielt hat. Der ist immer noch ein großes Beispiel für alle Bassisten in der Art, wie er, was für Töne er gespielt hat. Harrison ist ein solider Gitarrist mit großartigen Ideen, mit wunderbaren Slide-Melodien. Das ist seine große Stärke gewesen. Und auch mit großen Ideen. Also er hat die Elektronik reingebracht. Lennon hat eine Gabe für Hooks und Melodien. Die ist grandios. Und Ringo, wie gesagt, ein unterschätzter Schlagzeuger, der gerade auf diesem Album hier so richtig die Sonne scheinen lässt. Das muss ich sagen, es ist wirklich fantastisch.
Schlagzeuger, der die Sonne scheinen lässt. Würdest du sagen, also ich weiß ja, dass Paul McCartney, das habe ich auch selbst schon gehört, bei seinen Konzerten diesen The End-Teil, zum Teil eben auch mit den Sachen mit seiner Band, immer noch spielt. Und das hat dann eben auch was, er spielt ja übrigens auch Something immer. Er spielt ja immer Lieder für Linda, für seine verstorbene Frau. Er spielt aber auch immer Lieder für John Lennon. Er spielt dann meistens Give Peace a Chance und er spielt immer Something für George Harrison.
Ja.
Und es ist auch egal, wie groß das Konzert ist, mein Gefühl war immer, er wirkt sehr einsam oder allein gelassen. Es ist sehr anrührend, wenn er das tut.
Ja, also die Band ist großartig, die McCartney hat, aber trotzdem, man sehnt sich einfach nach dieser zweiten Stimme von John Lennon. Also auch wenn das großartig war, was die danach gemacht haben, die Soloalben von McCartney oder später auch von Wings, man meint aber immer, es fehlt der Partner. Der
bisschen die Härte, finde ich,
genau,
fehlt da manchmal so ein bisschen.
Genau, der korrigiert, der einfach die zweite Stimme singt oder die Hauptstimme. Lennons Alben sind auch durchgängig fast besser, finde ich. Aber auch da, diese Kombination Lennon-McCartney, also auch rein vokal, rein vom Gesang her, von den Harmonien her, ist so einzigartig, dass man sie echt immer vermisst hat. Und ich bin ganz sicher, glaube ich, dass, wenn Lennon nicht gestorben wäre, die irgendwann wieder zusammengekommen wären, wenigstens für ein Projekt oder sowas. Sie hätten weiter ihre Alben gemacht, großartig, denn sie sind ja andere Personen geworden, sind älter geworden, aber ich glaube, es hätte irgendwann mal so eine Reunion gegeben, aber gut, das ist Spekulation.
Ja, aber eine schöne Spekulation. Meine Lieblingsphrase dazu ist immer, das war aber, als George Harrison noch gelebt hat, der ja nun auch schon verstorben ist, dass, wenn Fans gefragt haben, haben die immer gesagt, naja, es gibt so lange keine Reunion, solange John Lennon noch tot ist, was sehr hübsch ist, finde ich.
Das ist sehr, sehr gut, ja. Das ist wirklich wahr. Es ist so traurig und in der Tat, Eine Sache, die man eigentlich nie verstehen wird. Und McCartney hat ja auch mal auch ganz, ganz harte Worte in ein Gedicht über diesen Mörder, über Mark Chapman geschrieben. Das ist also, man merkt, wie schwer ihn das getroffen hat. Das ist sehr, sehr wahr. Was man auch nochmal erwähnen sollte, ist, dass Abbey Road ein extremer Fortschritt in der Klangqualität war. Das lag daran, dass zum ersten Mal wurde ein 8-Spur-Pult benutzt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu fachmännisch, aber die alten Beatles-Alben wurden nur auf 4 Spuren aufgenommen. Das heißt, wenn man 30 Instrumente haben wollte, musste man immer wieder mischen.
Also Zwischenmischungen machen.
Zwischenmischungen machen, okay, um wieder ein neues Instrument aufzunehmen. Und dadurch verengt sich der Sound manchmal. Mhm. Er wird zu kompakt, mhm, und man kann ihn nicht mehr gut trennen. Mhm. Aber bei Abbey Road waren 8 Spuren am Werke. Ja. Das heißt, man musste nicht so oft zwischenmischen. Und es ist das erste Album, das Stereo gemischt wurde, das Stereo aufgenommen, okay, wurde.
Das erste der Musik, Popmusikgeschichte?
Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber das erste Beatles-Album. Ah, ja, okay. Und das ist schon ein Quantensprung, wirklich in der Soundqualität. Es klingt heute immer noch absolut klar und sauber und durchsichtig und nicht so kompakt vielleicht, aber wenn man es anhört, ein großer, großer Fortschritt. Und das macht dieses Album auch so zeitlos und immer noch wunderbar anzuhören.
Ich finde, das ist eh ein Phänomen. Ich meine, jetzt sind die Beatles eine sehr, sehr bekannte und sehr erfolgreiche, immer noch sehr populäre Band. Warum sind die immer noch so groß?
Ja, das ist schon echt erstaunlich. Aber sie sind allgemein so unique gewesen, so einzigartig in der Qualität ihrer Songs, die zeitlos sind. In Schulen, das ist der absolute Stoff, den man da singt, oder überall kennt man ihre Songs. Das hat es von keiner anderen Band in diesem Ausmaß und in dieser Qualität gegeben, dass immer noch ihre Songs gesungen werden, gespielt werden. Und sie sind auch einzigartig. Die haben auch dieses gewisse Etwas. Sie klingen einfach, sind es aber nicht. Wenn man versucht, ein Beatles-Lied nachzusingen und nachzuspielen, auf einmal merkt man, huch, was haben die denn da gemacht? Da ist so ein Harmoniewechsel und da ist noch ein Takt eingebaut. Ui, selbst so All You Need Is Love und solche Songs, das kann man nicht auf einmal so. Das ist viel komplizierter, als es eigentlich erscheint äußerlich. Und das ist das Geheimnis. Musik zu machen, die einfach und eingängig und so klingt, als ob jeder sie mitsingen kann, die es aber wirklich eigentlich nicht ist. Und das war eine Gabe, die Beatles so eben zu Großen gemacht hat und gleichrangig mit klassischen Komponisten. Ich bin ganz sicher, dass diese Musik auch in 100 Jahren noch Bestand hat. Da bin ich ganz sicher. Und der Einfluss von George Martin als Produzent, Arrangeur und Berater, auch geschmacklicher Berater, ist nicht zu unterschätzen. Wenn sie ihn nicht hatten, dann merkt man gleich, ist die Qualität der Songs nicht so gut. Ich meine, er war da auch bei solchen Werken wie Hey Jude, das ja leider nicht auf einem Album ist, sondern eben als Single erschienen war. Aber es ist schon auffällig, später, als dann Phil Spector das Let It Be-Album in seine jetzige in Form gebracht hat, wo diskutiert wird, ob das geschmacklich gut war. Da merkt man den fehlenden Einfluss von George Martin. Also ich persönlich finde das Let It Be-Album nachher mit den Wall of Sound Arrangements von Phil Spector absolut unschön.
Missraten.
Und zum Beispiel auch so ein Song wie Across the Universe ist dann später in der sparsamen Demo-Version, die später veröffentlicht wurde, viel attraktiver und schöner. Mhm. Also da merkt man dann deutlich, wie wichtig auch Martin war. Der hat auch diese großartigen Arrangements zusammen mit McCartney entworfen, die sehr, sehr wichtig auch für den Zauber der Beatles waren. Oh, darling. Wir haben ja vorher über die Konkurrenz gesprochen, die es gab.
Ja, ja.
Es gab wirklich Entwicklungen. Art Rock, Prog Rock entstand, Genesis formierte sich und eine große Band, King Crimson, veröffentlichte in diesem August das Album In the Court of the Crimson King. Ein Album, das auch wie eine Oper konzipiert war und verschiedene Melodiebögen machte. Die Beatles sicherlich auch als Einfluss hatte. Also, das heißt, all diese Bands haben sich auf die Beatles bezogen. Wie auch später, aufhörliche Bedeutung der Beatles hängt auch damit zusammen, dass immer noch heute Musik gemacht wird, die diesen Einfluss spüren lässt. Die ganzen Britpop-Bands der 90er, das waren Oasis, das waren oft Beatles, John Lennon Songs in anderem Gewand. Heute Singer-Songwriter, ganz oft merkt man, sie benutzen Schlagzeugmuster oder Steigerungen, die Beatles-artig sind. Und es ist immer noch attraktiv, zeitlos, wertvoll, auch für heutige Musik. Und insofern ist die Bedeutung der Beatles groß gewesen, auch in einer Musikszene, die sich verbreitert hat. Coldplay ist so ein Beispiel, das du mal erwähnt hast.
Ja, genau. Coldplay ist, finde ich, eine typische Beatleske Band sozusagen, die auch in so einer Formation spielt. Aber ich finde, viele Coldplay-Songs haben so einen Beatles-Touch. Ich finde, sie sind simpler und haben ihre Berechtigung und alles. Es ist ja auch sehr erfolgreich. Aber sie haben nicht den totalen Reiz, finde ich, die Tiefe oder so.
Ja, obwohl die haben auch die ersten beiden Alben von Coldplay sind auch ganz, ganz besonders. Also ich finde schon, da ist viel Zauber schon dabei. Aber der Einfluss ist einfach da, auch bei allen Singer-Songwritern, aber dann auch bei Leuten, die Beatles-Songs gecovert haben. Von allen Jazz-Künstlern haben Beatles-Songs gecovert. Das ist immer so die Auszeichnung, die man bekommt, ne? Wenn solche Songs von allen möglichen Leuten.
Genau, wenn dann die Leute selbst, die echt Ahnung haben, das dann auch übernehmen.
Genau, ne? Und dann ganz andere Versionen machen, aber die Melodie ist einfach so einzigartig. Und diese Gabe, große Melodien zu schreiben, innovativ zu sein, große Konzepte zu realisieren, das ist eine Auszeichnung und eine einzigartige Qualität, die diese Band gehabt hat. Und ich sehe nicht, dass irgendeine Band das nochmal erreichen kann, muss auch nicht. Das ist heute eine andere Zeit, eine andere Szene. Aber wir können froh sein, dass wir das erlebt haben.
Ja, vor allem du, Peter.
Ja.
Ja, und wir hören noch beinahe zum Schluss dieser Podcast-Folge, dieser besonderen Folge von Urban Pop, auch den Schluss des Albums, über den wir auch schon gesprochen haben, The End von den Beatles.
The End, was also sowas von grandios ist, weil es beginnt mit Boy, will you be my dream tonight? Träumst du mit mir? Und dann fasst es praktisch die ganze Geschichte der Beatles zusammen, weil es wird vorgezählt und dann beginnt ein alter Rocker. Dann wie in Hamburg oder in den frühen Beatles-Zeiten. Ein Rocksong, der sich dann entwickelt am Ende zu einem großartigen Harmoniegesang, wo dann gesungen wird, The love you take is equal to the love you make. Also die Liebe.
Das ist schon eine Gänsehaut, wenn du das so erzählst.
Die Liebe, die du nimmst, ist genauso stark und genauso wichtig und genauso groß wie die Liebe, die du gibst. Sehr, sehr berührend. Und das war ganz bewusst, glaube ich, von McCartney so geplant. Auch wenn Lennon vielleicht da nicht so überzeugt war. Er hat es dann mitgemacht, er hat es aufgenommen, er fand es gut. Und es ist so veröffentlicht worden und es ist ein grandioses Statement. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
So, und jetzt müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Mach so einen Schlusspunkt hier auch für diesen Podcast. Diesen Podcast kann man finden in der ARD Audiothek und auch auf vielen anderen Podcast-Portalen, wo ihr uns auch gerne bewerten dürft. Wer uns schreiben möchte, kann das machen unter urbanpop@ndr.de. Da geht das. Viele haben das auch schon gemacht mit ganz vielen Vorschlägen für weitere Folgen. Die kommen bei uns alle auf die Liste. Da gucken wir mal drauf. Vielen Dank dafür übrigens. Die Musiktipps für heute, Peter, die ergeben sich eigentlich von selbst. Einmal nochmal Abbey Road auflegen, oder?
Genau. Alle Songs von Abbey Road. Wunderbar.
Vielen Dank für heute.
Danke, Uke. Okay.